Ja, guten Morgen. Mein Name ist Heinz Horsch und ich freue mich, dass ich da sein darf heute und teilhaben darf an dieser Aussendungsfeier für Klaus und Harry. Ist ein großes Vorrecht. Dankeschön. Ich komme aus der Freien Evangelischen Gemeinde in Moosburg. Ich bin 51 Jahre verheiratet. Meine liebe Frau konnte ich heute mitbringen. Wir haben 4 Kinder zwischen 14 und 24. Die sind heute Morgen alle ganz woanders, alle unterwegs. Vom Beruf bin ich Landwirt und habe auch eine Ausbildung als Mechaniker. Und ich freue mich ganz besonders, dass mit Klaus und Harry jetzt 2 junge Leute mit einer soliden Handwerkerausbildung nach Malambo gehen. Das ist ganz toll. Wir haben als Familie 5 Jahre mit christlichen Fachkräften international in Tansania gearbeitet. Und von daher ist auch der Bezug zu Tansania. Wir werden ja heute Nachmittag noch ein bisschen was über Tansania hören. Und nach unserer Rückkehr hier konnte ich bei CFI und auch bei Coworkers immer wieder mal mitarbeiten. Ich wurde eingeladen zu Projektbesuchen in verschiedenen Ländern oder auch als Vertreter bei Konferenzen und auch bei der Vorbereitung von ausreisenden Mitarbeitern oder auch bei den Coworkers. Da darf ich jedes Jahr dabei sein und das tue ich sehr gerne. Ich habe heute ein paar Gedanken mitgebracht für euch als Gemeinde. Nicht so sehr für den Klaus und Harry, die gehen ja nächste Woche nach Friolzheim, wo sie 10 Tage in einem Seminar noch mehr intensiv auf diese Zeit vorbereitet werden. Da geht es dann um interkulturelle Aspekte und auch um geistliche Zurüstung. Und deshalb habe ich heute in erster Linie für euch als Gemeinde ein paar Gedanken mitgebracht. Ich habe im Alten Testament 2 interessante Geschichten gefunden. Und zwar die Geschichten von Esra und Nehemia. Eigentlich ist es eine Geschichte. In unserer Bibel sind das 2 Bücher, aber in meinem Bibellexikon habe ich gefunden, dass es früher in einem Buch beisammen war. Und es ist eigentlich auch eine Einheit, eine Geschichte. Es geht um die gleiche Aufgabe. Esra und Nehemia, beide hatten die gleiche Aufgabe, die gleiche Herausforderung, nämlich die Stadt Jerusalem wieder aufzubauen. Die gleiche Aufgabe, aber sehr unterschiedliche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen. Die Situation ist ja folgende. Das Volk Israel ist in der Verbannung, ist zerstreut. Ihr kennt die Geschichte. Gott hat viele, viele Jahre zuvor dem Abraham die Verheißung gegeben, ihn zu einem großen Volk zu machen. Aber zunächst musste dieses Volk viele 100 Jahre Sklavendienste verrichten in Ägypten, bis Gott dieses Volk dann in der Wüstenwanderung 40 Jahre lang durch die Wüste in das gelobte Land gebracht hat. Aber bald darauf gab es einen Bruderkrieg. Dieses Volk hat sich zerstritten, hat sich aufgespalten in 2 Königreiche, das Nordreich und das Südreich, die mal miteinander gemeinsame Sache gemacht haben, dann wieder gegeneinander Krieg geführt haben. Und in all diesen Schwierigkeiten und Querelen, da ging die Gottesbeziehung dieser beiden Völker ziemlich in die Brüche. Und das ging so weit, bis Gott irgendwann sagte so, jetzt reicht's. Und beide Völker wurden in etwas zeitlichem Abstand weggeführt in die Verbannung. Und damit schien das Ende des Volkes Israel besiegelt. Aber Gott hatte dem Abraham ja zugesagt, ihn zu einem großen Volk zu machen. Und was Gott sagt, das hält er auch. Er steht zu seinen Zusagen. Und deshalb durften nach einigen Jahrzehnten die Ersten zurückkehren und diese Stadt Jerusalem, die zerstört war, wieder aufbauen. Und wir lesen im Esra 1, Vers 1, da erweckte der Herr den Geist des Kyros, des Königs von Persien. Also der Herr hat den Geist des Kyros erweckt und der König Kyros sagt darauf, wir sollten diese Stadt Jerusalem wieder aufbauen. Und er sucht Leute, die das tun. Er sucht Leute, wohin er diese Aufgabe delegieren kann. Und dieser Ansatz ist ein Ansatz sozusagen von oben nach unten. Die Entscheidung wird oben getroffen. Der König sagt, wir sollten die Stadt aufbauen und delegiert das dann. Er hat auch den Tempelschatz zurückgegeben. Er hat einen Mann gefunden, den Zerubabel, als Statthalter und als Verwalter. Er hat einen anderen gefunden als Hohenpriester, den Jeschua. Und dann machen sich diese Leute auf den Weg zurück aus der Verbannung nach Jerusalem. Und wenn man sich die Landkarte mal vorstellt, dann war das ein langer, ein schwieriger, ein gefährlicher Weg. Es gab ja damals keine Flugzeuge, auch keine Intercity-Verbindung, sondern zu Fuß mussten die und mit Reittieren diesen Weg zurücklegen. Über 1000 Kilometer durch Wüsten, durch gefährliche Gebiete, durch Regionen, wo es Feinde gab. Und wenn man das weiß, dann ist es kein großes Wunder, dass ein Großteil der Juden es zunächst mal vorzog, in der relativen Sicherheit von Babylon zu bleiben. Und tatsächlich gingen die Schwierigkeiten eigentlich erst so richtig los, als sie dann endlich in Jerusalem ankamen. Denn die Stadt und die Gegend dort, die war ja nicht unbewohnt gewesen. Als die Israeliten weggeführt worden waren, da hat der König andere Völker dorthin gebracht. Da haben Leute gewohnt. Und die haben jetzt nicht gerade nur darauf gewartet, dass die Juden zurückkommen. Und die haben diesen Wiederaufbau hintertrieben und behindert, wo sie nur konnten. Esra 4, Vers 4. Da suchte das Volk im Lande, die Hände des Volkes Juda schlaff zu machen und sie vom Bauen abzuschrecken. Und sie warben Ratgeber gegen sie an, um ihr Vorhaben zu verhindern. Die haben auch einen Brief geschrieben an den König und haben die Juden beim König angeschwärzt. Und unter diesen Umständen dauert es 2 Jahre, bis die Arbeit überhaupt beginnt. 2 Jahre müssen die sich aussortieren, müssen die schauen, wo es lang geht, müssen die ihre Schwierigkeiten überwinden und erst nach 2 Jahren nach der Ankunft beginnt eigentlich die wirkliche Arbeit. Und selbst dann schreitet der Bau mühsam und zäh voran und ich glaube, dass auch die Motivation der Bauarbeiter nicht zum allerbesten war. Wir lesen in Esra 3 ab Vers 10 die Geschichte, wie die geistlichen Herren versuchen, die Arbeiten auf der Baustelle etwas zu motivieren. Und da steht, da stellten sich die Priester in ihren Gewändern auf mit Trompeten und die Leviten mit Zimbeln, um den Herrn zu loben. Und in Esra 5, Vers 2 lesen wir den Satz, und sie fingen an, das Haus Gottes zu bauen, mit ihnen die Propheten, die sie stärkten. In Klammern, Zusatz von mir, die sich aber nicht selber die Hände schmutzig machten. Wer von euch hat schon mal auf einer Baustelle gearbeitet? Also ich bin öfter auf einer Baustelle zugange und ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie die Situation war. Stellt euch das mal vor, da waren diese Bauarbeiter und die standen in der Sonne, es war heiß, die haben geschwitzt und einer hat sich gerade vielleicht ein Finger ein bisschen eingequetscht und der andere hat überlegt, ob es bald vielleicht Brotzeit gibt und da stehen die da und schwitzen und arbeiten und plötzlich hören sie Trompeten und sie schauen, was ist da los und da kommen die hohen Priester und die Leviten in goldenen Gewändern und mit Zimbeln und Trompeten und möchten da auf der Baustelle ein bisschen motivieren. Also ich kann mir vorstellen, dass das eher kontraproduktiv war. Ich kann mir vorstellen, dass die Bauarbeiter eher gedacht haben, ja, ist schon gut, geht ihr wieder zurück und lasst uns unsere Arbeit hier tun. Ich glaube, da wird deutlich, dass die nicht an einem Strang gezogen haben und dass entsprechend mühsam alles vorangegangen ist, alles immer langsamer wurde und irgendwann ist das Projekt ganz eingeschlafen. Und jetzt kommt ein anderer Mann ins Spiel, der Nehemia. Nehemia, auch einer der Juden, der weggeführten Juden, war ein hoher Diener des persischen Königs. Er bekommt Besuch von einigen Männern, die in Jerusalem waren und zurückgereist sind nach Babylon. Und ich lese da jetzt aus Nehemia 1, Abvers 2. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben waren, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in großer Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Die Situation bedrückt Nehemia. Er weint, er trauert und er betet. Er macht sich dieses Anliegen zu eigen. Er lässt sich damit reinnehmen. Und wenn man weiterliest, dann sieht man, dass er ganz konkret gebetet hat. Dass er ganz konkret sagt, Herr, hilf mir. Herr, gib mir eine Chance, mit dem König zu sprechen. Nun, der Nehemia ist der Mundschenk des Königs. Das ist der Mann, der für die Getränke des Königs verantwortlich ist. Und als er so vor dem König steht, passiert etwas Interessantes. Nehemia 2, ab Vers 1. Im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artasasta, als Wein vor ihm stand, nahm ich den Wein und gab ihn dem König. Und ich stand traurig vor ihm. Da sprach der König: Warum siehst du so traurig drein? Du bist doch nicht krank. Das ist's nicht, sondern sicher bedrückt dich etwas. Ich aber fürchtete mich sehr. Und ich sprach zum König: Der König lebe ewig. Sollte ich nicht traurig dreinsehen? Die Stadt, in der meine Väter begraben sind, liegt wüst, und ihre Tore sind vom Feuer verzehrt. Da sprach der König zu mir: Was begehrst du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sprach zu dem König: Gefällt es dem König und hat dein Knecht Gnade gefunden vor deinen Augen, so wollest du mich nach Juda reisen lassen, in die Stadt, wo meine Väter begraben sind, damit ich sie wieder aufbaue. Und der König sprach zu mir, während die Königin neben ihm saß: Wie lange wird deine Reise dauern und wann wirst du wiederkommen? Und als es dem König gefiel, mich reisen zu lassen, nannte ich ihm eine bestimmte Zeit und sprach zum König: Gefällt es dem König, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Euphrat, damit sie mir Geleit geben, bis ich nach Juda komme. Und auch Briefe an Asaph, den obersten Aufseher über die Wälder des Königs, damit er mir Holz gebe für die Balken der Pforten und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich einziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gnädige Hand meines Gottes über mir war. Das heißt, der Nehemia hat ganz konkret gebetet dafür, dass ein Gespräch mit dem König zustande kommt. Und als das dann geschieht, als Gott dieses Gebet erhört, da weiß er genau, was er will. Er kann einen Zeitraum nennen, wie lange das ganze Projekt dauern soll. Er kennt genau die Reiseroute und er bittet auch um Geleitbriefe, weil er weiß, dass es gefährliche Gebiete sind, wo er durchziehen muss. Und er hat eine Materialliste vorbereitet. Er weiß genau, was er braucht und er weiß auch, wo er das kriegt. Und das ist jetzt ein ganz anderer Ansatz als der bei Esra. Bei Nehemia ist es so, dass derjenige, der das Projekt durchführen wird, der hat auch die Idee. Und die Motivation ist bei Nehemia ganz anders. Wir lesen, er kommt nach Jerusalem und es dauert gerade mal 3 Tage und schon geht's los. Er gönnt sich 3 Tage, während im ersten Fall die Leute 2 Jahre gebraucht haben, bis sie in die Gänge kamen. Nehemia gönnt sich 3 Tage nach dieser langen Reise, um auszuruhen, und dann fängt er an. Und das hat auch Auswirkungen auf die Motivation der Mitarbeiter. Nehemia 3, Vers 1. Der hohe Priester machte sich auf samt seinen Brüdern und sie bauten das Schaftor, das heiligten sie, und sie setzten seine Flügel ein und sie bauten weiter. Hier ist der hohe Priester nicht mehr in goldenen Gewändern und Trompeten auf der Baustelle, um ein bisschen zu motivieren, sondern der hohe Priester ist der Erste, der Werkzeug zur Hand nimmt und baut. Und in Nehemia 5, Vers 16 steht: Auch habe ich, Nehemia, am Wiederaufbau der Mauer mitgearbeitet. Also der Nehemia hat nicht nur irgendwo im Planungsbüro gesessen und das Ganze überwacht, sondern er hat ganz praktisch Hand angelegt an dieser Baustelle und mitgearbeitet. Die Entscheidungsträger, die Leiter, gingen mit gutem Beispiel voran. Und wenn man dann die Geschichte verfolgt, ist es höchst interessant zu sehen, wer dann alles an dieser Baustelle mitarbeitet. Da gibt es einen Goldschmied, einen Parfümmacher. Die Vorsteher der Tempel, ist von den Töchtern die Rede, von den Leviten, den Priestern, den Torhütern, den Händlern, alles Leute, die eigentlich nicht prädestiniert sind für schwere Maurerarbeiten, aber alle arbeiten mit, alle ziehen an einem Strang, alle helfen mit, dass diese Stadtmauer aufgebaut wird. Und für die war es wahrscheinlich nicht gerade einfach. Ich kenne jetzt keinen Goldschmied, aber ich habe einen guten Freund, der ist Zahntechniker. Und Zahntechniker ist ja auch jemand, der mit Gold arbeitet, und für den ist 1 Millimeter ein Maß. Wenn der Zahn 1 Millimeter übersteht, dann ist das schon lästig, das geht nicht. Und 1 Gramm Gold, das macht einen Unterschied. Ob da 1 Gramm mehr oder weniger drin ist, das macht einen Unterschied. Für einen Zahntechniker sind das alles Maße. Und der hat jetzt ein Haus gebaut und hatte den Ehrgeiz, auch den Maurern auf der Baustelle zu helfen. Und beim Maurer, der Maurer sagt, bis zu 3 Zentimeter ist gar kein Problem, das gleicht der Putz alles aus. Und wenn man da maurert und ein bisschen Mörtel so neben runterfällt, ein paar Gramm mehr oder weniger, machen da keinen Unterschied. Für meinen Freund, den Zauntechniker, war das schon ein Unterschied. Und der hat große Bauchschmerzen gehabt auf dieser Baustelle, wie er gesehen hat, wie die Maurer alle so, in Anführungszeichen, schlampig die Steine hinsetzen und wie viel Mörtel das da runterfällt. Und er hat es gar nicht leicht. Und trotzdem hat er es durchgezogen und hat mitgeholfen an seiner Baustelle. Und so denke ich mir, ging es dem Goldschmied. Der hat die feingliedrige Finger und für den war es nicht normal, an der Baustelle diese schweren Steine zu schleppen und zu arbeiten. Und so wird es wohl auch den anderen gegangen sein, den Leviten, den Händlern, den Parfümmacher. Und trotzdem haben sie alle durchgehalten, alle haben mitgeholfen und die Stadtmauer wurde zügig und rechtzeitig fertiggestellt. Auch hier gab es Widerstand, auch hier gab es Ärger, aber dadurch, dass alle an einem Strang gezogen haben, konnte das Projekt fertiggestellt werden. Der Unterschied, im ersten Fall gab es ja Spezialisten, Leute, die dafür zuständig waren zu mauern und es gab den Priester und den Leviten und jeder tat seinen Job und mehr nicht. Im zweiten Fall sehen wir Menschen, die über ihre eigentliche Aufgabe hinausblicken und Arbeiten übernehmen, ja, für die sie eigentlich gar nicht zuständig sind. Wo sie sagen können, das ist jetzt eigentlich Sache der Spezialisten. Und weil alle mit anpacken, wird die Arbeit zügig fertiggestellt. Und ihr fragt euch jetzt, was das alles mit der Aussendung von Klaus und Harry zu tun hat. Ich kenne einige Gemeinden, die Missionare aussenden und auch Coworkers. Und mir begegnen da auch diese zwei Haltungen. Manchmal Menschen, die jetzt nicht grundsätzlich dagegen sind, dass da junge Leute ausreisen oder Missionare unterstützt werden, die das aber auch nicht gerade als ihre Angelegenheit sehen. Es gibt Gemeinden, wo die meisten Leute sagen, naja, da hat der Pastor wieder was eingefädelt, dann machen wir das halt. Oder andere, die sagen, ja, das sind junge Leute, die wollen mal was sehen von der Welt, ist ja gut, dann senden wir die halt. Also Leute, die nicht direkt dagegen sind, aber die auch nicht dieses Projekt zu ihrem Projekt machen und sagen, das ist unsere Aufgabe. Und es gibt andere Gemeinden, und ich nenne sie Nehemia-Gemeinden, die sagen, das ist unser Projekt. Wir wollen dahinter stehen. Wir möchten, dass es eine gesegnete Zeit wird für alle Beteiligten, denn es sind ja nicht nur die zwei, die heute ausgesandt werden, sondern da sind viel mehr Leute betroffen. Da sind die Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten werden in Tansania, in Malambo. Da ist Coworkers in Stuttgart. Und da sind vor allem auch die Leute, die hier bleiben. Und da möchte ich euch als Gemeinde ermutigen, seid solche Nehemia-Leute. Leute, die sich in die Pflicht nehmen lassen, Leute, die Verantwortung übernehmen und ganz konkret an dieser Sache, an diesem Projekt Harry und Klaus in Tansania mitarbeiten. Wie kann so eine Mitarbeit aussehen? Das Erste und das Wichtigste und das Zentralste ist beten. Betet. Betet ganz konkret, so wie Nehemia gebetet hat. Es ist bei Coworkers eine der Bedingungen, dass mindestens 4 Leute für jeden Coworker beten. Dass mindestens 4 Leute hinter einem Coworker im Gebet stehen. Das heißt, dass bei euch in der Gemeinde 8 Leute da sein sollten, die sich konkret dafür verpflichtet haben, für Klaus und Harry zu beten. Das soll aber nicht heißen, dass es nur 8 sein dürfen. Und die Gefahr ist halt, dass man sagt, naja, da sind ja diese 8, die haben sich dafür bereit erklärt, deren Job ist es und da muss ich mich ja gar nicht weiter bemühen. Und da ermutige ich euch, lasst euch mit reinnehmen in dieses Gebet, auch wenn ihr nicht zu diesen 8 gehört. Sei ein Nehemia-Mensch, der sagt, auch wenn es jetzt eigentlich nicht mein Job ist, ich übernehme da auch Verantwortung. Und ich bete jetzt konkret. Und konkret beten heißt, so wie den Nehemia, eine Idee haben, was da draußen vorgeht, was da läuft und dann auch diese Dinge ganz konkret vor den Herrn Jesus bringen. Konkret beten heißt nicht zu sagen, lieber Herr Jesus, mach doch, dass es dem Klaus heute gut geht. Amen. Sondern konkret zu beten heißt, sich informieren, was ist in Malambo los, was tun die dort, was macht ihnen gerade zu schaffen, welche schönen und tollen Erlebnisse haben sie und alles das vor den Thron Gottes zu bringen. Und hier ein kleiner Einschub an euch beide. Ihr habt den ersten Rundbrief schon geschrieben. Das ist super. Da habt ihr schon, seid ihr schon ein bisschen weiter als die meisten eurer Kollegen. Die meisten Coworker schreiben den ersten Rundbrief kurz nach Friolzheim. Also toll. Aber macht weiter so. Es ist eure Aufgabe, eure Gemeinde zu informieren. Denn wie sollen sie beten, wie sollen sie konkret beten, wenn sie nichts wissen von euch? Und es wird schon eine Herausforderung. Da draußen in Malambo, da gibt es kein Internet und da geht auch das iPhone nicht mehr. Es wird eine Herausforderung. Ihr werdet euch was einfallen lassen müssen, vielleicht mit guten alten Post, Briefpost oder Sachen auf einen USB-Stick stecken und jemand mitgeben, der nach Arusha fährt, damit der das weiterschickt. Es gibt schon Möglichkeiten, aber es wird eine Herausforderung. Und eure Aufgabe ist es einfach, die Gemeinde zu informieren, dass die ganz konkret für euch beten können. Welche Aufgaben gibt es noch für euch als Gemeinde? Der Klaus und der Harry, die hinterlassen Lücken, wenn sie weggehen. Sie haben sich eingebracht in der Jugendarbeit, im Kindergottesdienst, in der Gottesdienstleitung, in der Technik. Und wenn die jetzt 12 Monate weg sind, dann entstehen Lücken. Und es ist auch gut so. Wenn ihr als Gemeinde sagen würdet, wir schicken die Leute raus, die hier gar nicht fehlen, ja, dann müssten wir uns fragen, was sollen die dann in Tansania? Also rausschicken nach Tansania oder Neuguinea oder wo auch immer, kann man nur Leute, die auch hier in der Gemeinde Lücken hinterlassen. Und da ist es jetzt eure Aufgabe als Gemeinde, diese Lücken zu füllen. Und vielleicht ist jetzt jemand da, der sagt, ui, das, was der Klaus gemacht hat, das kann ich ja gar nicht. Oder das, was der Harry da mit eingebracht hat, das kann ich ja gar nicht. Dann denk an den Goldschmied. Der war auch nicht prädestiniert dafür, Maurerarbeiten auszuführen, aber er hat erkannt, wenn ich es jetzt nicht tue, dann macht es keiner. Also mache ich das, so gut ich kann. Im Prediger 10, Vers 9, habe ich einen Satz gefunden oder ein Vers, der mir sehr gut gefällt. Was dir vor die Hand kommt, in deiner Kraft zu tun, das tu. Da steht nicht, warte, bis der Pastor dich auffordert oder warte, bis jemand kommt, sondern da steht, wenn du was siehst, was in deiner Kraft ist, dann tu das. Und deshalb mein Appell an euch, die ihr hier bleibt, gerade euch junge Leute, traut euch und füllt die Lücken, die Klaus und Harry hinterlassen. Und ich finde es ganz toll, euer Musikteam hier. Ich habe mich gefreut, so viele junge Leute hier zu sehen. Es ist fantastisch, dass ihr als Gemeinde junge Leute habt, die da sind, die mitarbeiten und dass die mit reingenommen werden. Es ist ganz toll. Wir haben vor einigen Tagen eine junge Frau verabschiedet aus unserer Gemeinde in Moosburg. Die war 23 oder ist 23. Sie hat geheiratet, lebt jetzt woanders. Und die hat bei der Verabschiedung gesagt, was mir bei euch so gut getan hat, war, dass ihr mir was zugetraut habt. Und sie hat mit Tränen in den Augen gesagt, danke, dass ihr mir was zugetraut habt. Und ich freue mich, dass ihr als Gemeinde euren jungen Leuten was zutraut und dass ihr die mit reinnehmt in die Verantwortung. Ich habe immer wieder erlebt, dass es Gemeinden gibt, die zögern, Menschen aus ihrer Mitte ausreisen zu lassen. Gerade Menschen, die vielleicht zentrale Funktionen haben. Und immer wieder hieß es, ja, wenn du jetzt gehst, wer soll denn dann die Technik machen? Und wenn du jetzt gehst, wer soll dann Kinderstunde machen? Und ich habe auch immer wieder erlebt, wie entstandene Lücken ganz fantastisch, erstaunlich gefüllt wurden, und zwar meistens aus den eigenen Reihen. Oft ist es so, dass jemand, der sich sonst nicht getraut hätte, plötzlich den Mut hat und sagt, dann tue ich das. Ihr werdet staunen, welche Talente ihr hier habt. Ein dritter Punkt, wo ich euch als Gemeinde ermutigen möchte, ist auch die Verantwortung für die Angehörigen zu sehen. Denn es ist ja nicht unbedingt leicht, seine Kinder und Enkel so gehen zu lassen. Ich weiß noch, als wir nach Tansania ausgereist sind, da war das für meine Mutter sehr, sehr schwierig. Und sie hat wirklich eine ganz schwere Zeit gehabt und sie hat sehr gelitten. Und dann kam jemand aus der Gemeinde und hat es gut gemeint und hat zu ihr gesagt, ja, aber das ist doch alles für den Herrn Jesus. Und meine Mutter hat geantwortet, das ist jetzt kein Trost für mich. Also die Kinder gehen zu lassen, die Enkel gehen zu lassen, ist schmerzhaft und es darf auch so sein. Und ihr als Gemeinde, bitte habt Verständnis für die Eltern und deckt die nicht zu mit frommen Worten, und irgendwie ganz hochgeistlichen Erklärungen, sondern betet für sie und helft konkret. Nehmt die Angehörigen mit auf in eure Gebete und sagt ihnen das auch. Mir hat es immer ganz, ganz gut getan, wenn jemand zu mir kam und sagt, du, ich bete für dich. Ich weiß, du bist da in einer schwierigen Situation, ich bete für dich. Tut das, betet für die Eltern, für die Großeltern, für die Angehörigen und sagt ihnen das auch. Und geht ihnen auch nicht aus dem Weg. Mancher denkt ja, oh, ist jetzt schwierig, ich weiß nicht, was ich da sagen soll, ist vielleicht, da gehe ich lieber ganz aus dem Weg. Das ist auch nicht die richtige Lösung. Denkt an die Angehörigen, nehmt sie einfach mit auf in eure Gebete und in diese Verantwortung. Dann erlaubt mir noch ein Wort zu sagen zur finanziellen Seite. Da entstehen Kosten für den Einsatz, da ist der Flug nach Tansania, da ist Unterkunft, es gibt Versicherungsfragen. Das ganze Projekt, wo Klaus und Harry hingehen in Malambo, funktioniert nur, weil es in Europa Leute gibt, die Geld geben, die spenden, die sagen, wir möchten, dass dort ein Gesundheitsposten ist. Wir möchten, dass dort eine Schule existiert. Und die Menschen in Tansania können das bisher nicht aus eigener Kraft tragen und erhalten. Und da will ich euch ganz kurz ermutigen, auch die finanzielle Verantwortung zu sehen und zu sehen, wo ihr als Gemeinde mittragen könnt. Und dann ein letzter Punkt. Klaus und Harry werden 12 Monate in Malambo sein, so Gott will. Und eigentlich ist das ein überschaubarer Zeitraum. Und ihr habt als Gemeinde durch diesen Zeitraum die Chance, einen kleinen Einblick zu bekommen nach Tansania, nach Nordtansania, in die trockene Steppe, nach Malambo. Und ihr habt die Chance zu erfahren, wie Geschwister dort leben, unter welchen Umständen Geschwister dort leben und arbeiten. Und uns im reichen, wohlhabenden Deutschland ist es oft gar nicht klar, unter welchen widrigen und schwierigen Umständen unsere Geschwister täglich leben, arbeiten und ihren Glauben bezeugen. Wenn du an einem christlichen Gottesdienst teilnehmen kannst, so wie heute Morgen, ohne Gefahr bedroht zu werden oder umgebracht zu werden, dann bist du besser dran als 3 Milliarden anderer Menschen. 3 Milliarden auf dieser Welt können nicht ungefährdet einen Gottesdienst besuchen. Ich weiß nicht, wer von euch ein Konto auf der Bank hat. Ich vermute die meisten. Jeder, der ein Bankkonto hat, gehört zu den 8% Privilegierten dieser Welt. 92% haben kein Bankkonto. Jeder, der Essen im Kühlschrank hat, ein Dach über dem Kopf und ein Bett, ist reicher als 3/4 dieser Welt. Wir sind hier im reichen Deutschland, auch wenn wir uns vielleicht nicht ganz wohlhabend fühlen, aber wir sind sehr privilegiert. Und eigentlich sollten wir in der ganzen Missionsbewegung Vorreiter sein. Aber die Realität ist, dass die Mission weltweit heute größtenteils an uns in Deutschland vorbeigeht. Mission heute heißt schon lange nicht mehr, wenn es je so war, ein weißer Mensch aus Europa oder Nordamerika geht nach Afrika. Mission heute ist ein Netzwerk, das die ganze Welt umspannt. Mission, das Weitergeben von der guten Nachricht vom Herrn Jesus, ist heute in vielen Orten von einheimischen Christen viel besser getan als von Ausländern. Es gibt im Süden vom Maasai-Land einen Ort, da ist jetzt eine große Maasai-Gemeinde. Da treffen sich jeden Sonntag 300 Christen und loben den Herrn und beten zum Herrn Jesus. Und diese Gemeinde ist entstanden, weil ein Evangelist aus einem Nachbarort in diesen Maasai-Ort gegangen ist und er hat sich nur unter den Baum gesetzt und hat die Bibel gelesen. Und sonst gar nichts. Und dann kamen die Maasai und haben gesagt, was tust du denn hier? Und er hat gesagt, ich habe hier Gottes Wort, ich lese darin. Und sie sagen, wie, Gottes Wort, kann man das denn lesen? Und so kam er mit ihnen ins Gespräch. Und das war alles, das war die Initialzündung für diese Gemeinde. Und heute gibt es dort 300 Leute, eine große Maasai-Gemeinde. Und ich wage zu sagen, kein Europäer wäre auf die Idee gekommen, sich einfach unter den Baum zu setzen und Bibel zu lesen. Zumindest wenn ich von mir ausgehe, ich hätte gedacht, wir müssten da Evangelisation machen oder einen Jesusfilm zeigen oder irgendwas hätte ich mir ausgedacht. Aber der einheimische Bruder, der hat den richtigen Weg gefunden. Der Herr Jesus baut seine Gemeinde weltweit. Es ist total faszinierend zu sehen, was da alles los ist. Es gibt zum Beispiel heute lateinamerikanische Missionare, die in der ganzen Welt tätig sind. Ich konnte im März an einer Konferenz teilnehmen von einer Organisation, die heißt Cooperación Misionera Iberoamericana. Das ist eine Art evangelische Allianz aller spanischsprachigen Länder. Und dort habe ich erfahren, dass es 400 lateinamerikanische Organisationen gibt, die über 10.000 Missionare in der ganzen Welt haben. Und interessant ist, mit einem lateinamerikanischen Pass, da kann man in Ländern arbeiten, wo ein Deutscher oder ein US-Amerikaner nie hinkäme. Der Hugo Chavez ist der Präsident von Venezuela, ist ein guter Freund von Gaddafi. Der frühere Präsident von Brasilien, Lula da Silva, ist ein guter Freund von Ahmadinejad im Iran. Und egal, was man jetzt politisch von diesen Dingen hält, mit einem brasilianischen Pass kann man in Iran problemlos aus- und einreisen. Mit einem venezolanischen Pass kann man in Nordafrika arbeiten, ohne groß aufzufallen. Und das sind Bereiche, da können wir als Europäer, als Deutsche nicht hin. Und die Latinos haben dieses Missionsfeld gesehen und gehen dorthin. Und es gibt hunderte von Latino-Missionaren, die in der ganzen Welt tätig sind. Es gibt, wer von euch am Missionsfest in Stuttgart war, der hat den Dr. Kim gehört, es gibt mittlerweile eine christliche Universität in Nordkorea. Es ist unglaublich, aber es gibt einen koreanischen Christen, der hat mit Gottes Hilfe das fertiggebracht, dass in Nordkorea, im stalinistischen, gottlosen Nordkorea, eine christliche Universität aufgebaut wird. Die ist schon da, die funktioniert. Und ich glaube, kein Europäer, kein Nordamerikaner hätte das geschafft, aber ein Asiate konnte das mit Gottes Hilfe tun. Und ihr seht, dieses weltweite Missionsnetzwerk vibriert. Da ist was los, da ist viel mehr los, als wir uns vorstellen. Es gibt bereits eine Mission, die Kontaktmission, die Leute aus Südamerika, aus Afrika, aus Asien nach Deutschland einlädt, um hier in Deutschland zu missionieren. Und ich habe gestern euren Internetauftritt mir nochmal angeschaut und habe mich total gefreut zu sehen, dass ihr ja eigentlich auch so eine Gemeinde seid. Da war der Bruder, der aus Kanada kam, und ein anderer Bruder aus Uruguay. Also ihr seid ja auch eine Gemeinde, die von der Gründung her schon einen offenen Blick für die Welt hat. Und da möchte ich euch ermutigen, nutzt diese Gelegenheit, die ihr jetzt habt durch Klaus und Harry, und macht dieses Fenster zur weltweiten Mission, zu diesem Netzwerk immer weiter auf. Ich habe hinten gesehen, dass ihr eine ganze Reihe an Missionaren unterstützt und das ist toll. Und ich ermutige euch, macht da weiter. Macht dieses Fenster zu diesem weltweiten Missionsnetzwerk weit auf. Engagiert euch weiter und informiert euch. Vielleicht könnt ihr auch mal die Angelika Wohlenberg einladen. Das ist die Frau, wo Harald und Klaus jetzt hingehen werden. Die ist gelegentlich in Deutschland. Ladet sie doch mal ein und ihr werdet es nicht bereuen, das kann ich euch versprechen. Vielleicht ist ja auch eine Mitarbeit bei CFI eine Möglichkeit. Ich habe da hinten an dem Tisch einige Informationen ausgelegt, christliche Fachkräfte international. Wie gesagt, heute Nachmittag noch ein paar Worte dazu. Vielleicht gibt es jemanden, der sagt, das könnte mein Weg sein. Und Klaus und Harry sind ja nicht die ersten Coworker von euch, und ich hoffe, dass es auch nicht die letzten sind. Vielleicht gibt es ja jemanden, der dann sich im nächsten Jahr rufen lässt. Also bleibt informiert, lasst dieses Fenster zur weltweiten Mission weit, weit offen stehen. Ich danke euch, dass ihr als evangelische Freikirche Traunreuth heute zwei junge Menschen nach Tansania aussendet. Und ich wünsche euch, dass dieser Einsatz zum Segen wird. Nicht nur für Klaus und Harry und nicht nur für die Leute, mit denen sie zusammenarbeiten werden, sondern auch für euch als Gemeinde, dass ihr sagt, ja, es war ein Segen, dass wir die beiden ausgesandt haben. Ja, es war ein Privileg, dass wir dabei sein durften. Amen.